Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich und im wunderschönen, einzigartigen Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Zuversicht ist Pflicht und Optimismus ist die vernünftigste, die rationalste Grundhaltung dem Leben und der Wirklichkeit gegenüber. Siehe, die Welt ist nicht verdammt, bald ist wieder Ostern, an jedem Tag geht die Sonne auf, selbst wenn sie hinter Wolken versteckt ist. Ich begrüße Sie jetzt zur weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 10. Mai 2025. Es ist hochinteressant, was da draußen passiert. Wir sehen eine politische Klimaveränderung. Von progressiv schaltet es jetzt um auf konservativ. In gewissen Ländern sind sie mit der Kettensäge und mit der Abrissbirne dran. Da findet eine regelrechte konservative Revolution statt. Ich denke da etwa an den Trump-Express in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an die faszinierenden Bestrebungen des argentinischen Präsidenten Javier Milei. Und da muss man immer noch etwas aufpassen. Da kann auch zu viel abgerissen werden. Aber ich begrüße diesen Impuls, ich begrüße diese Korrektur. Das ist es nämlich, eine Korrektur. Wir sehen hier einen Aufstand des Bewährten, des Soliden gegen die Wolkenschiebereien und Illusionen einer abgehobenen Politik. Und ich sage das ohne jeden Moralismus, denn es liegt in der Natur des Menschen abzuheben. Das ist auch nicht eine Eigenschaft, die nur die Linken hätten. Das gibt es auch auf der rechten Seite, das gibt es auch auf der grünen Seite. Das haben wir jetzt in Deutschland erfahren dürfen. Der Mensch neigt einfach zum Übermut und er schätzt seine Möglichkeiten falsch ein. Immer wieder prallt er ab, zerschellt er am Hartbeton der Realität. Und in der Weltwoche bemühen wir uns ja immer auch die Lichtblicke ins Auge zu fassen und uns eben nicht vom Negativismus der Medien runterziehen zu lassen. Allerdings, ich muss das selbstkritisch hier gleich anfügen, manchmal verfallen auch wir in diesen Negativismus. Und da muss man einfach höllisch aufpassen, dass man nicht in einer so öligen Betroffenheit und Beklemmung landet. Da muss man immer wieder sich freimachen und mit einer, ja, vernünftigen, zuversichtlichen Grundhaltung auf die Welt blicken. Natürlich, manchmal gilt es auch, die Selbsttäuschungen in den Blick zu rücken. Und wenn sich da alle auf die Schultern klopfen und sich zu einig sind, wenn sie sich zum Beispiel verständigen darauf, dass das die unumstößlich Bösen sind, was uns natürlich automatisch zu den Guten macht, dann ist höchste Vorsicht geboten. Dann ist zum Beispiel auch die Weltwoche gefordert, hier immer wieder die Luft rauszulassen. Und im Moment ist wirklich sehr viel Bemerkenswertes und Faszinierendes im Gang. Und das vielleicht interessanteste Land, zumindest für mich persönlich, weil ich es auch kenne, weil ich es gern habe, das faszinierendste Land im Moment, neben der Schweiz selbstverständlich, ist die Bundesrepublik Deutschland. Da ist ja auch einiges passiert in dieser Woche. Ein Fehlstart des neuen Kanzlers. Allerdings, das wurde natürlich in typisch deutscher Art auch wieder ins Schrillste überhöht und übertrieben. Man hat sogar von Weimarer Verhältnissen lesen können. Ja, unter den Weimarer Verhältnissen geht gar nichts mehr in Deutschland. Da kann ich euch beruhigen. Also nur weil ein Politiker, ein Regierungschef zwei Anläufe braucht, ist das kein Weltuntergang. Das ist an der Tagesordnung. Sie haben ja auch im Vatikan gesehen, da hat es vier Durchgänge gebraucht, bis da der neue amerikanische Papst, ein Brückenbauer, ein Friedensmann, ein bescheidener Augustiner, wie ich da lesen konnte, also auch ein Hoffnungsträger, dem wir jetzt alles Glück wünschen in diesem wichtigen Amt, denn der Vatikan ist ja so etwas wie das Hauptquartier der Beständigkeit, der Fels in der Brandung mit einer Geschichte, die ja schwindelerregend weit in die Geschichte zurückreicht. Ja, eben in Deutschland, da hat es ein bisschen geholpert mit dem Friedrich Merz. Und jetzt hat er sich aber aufgefangen. Jetzt hat er Tritt gefasst, zumindest zu beurteilen nach den ersten Schritten. Er hat drakonisch da dieses Wahlversprechen wahrgemacht, dass er ab dem ersten Tag seinen Innenminister anweist, die Grenzen zu schließen gegenüber diesem Asyltourismus. Jetzt kriegt er natürlich wahnsinnig eins aufs Dach, auch von seinen Nachbarländern, auch von der Schweiz, aber ich muss hier den Kanzler ganz klar verteidigen. Friedrich Merz hat recht und es ist auch rechtens, was er macht. Denn bei uns in der Schweiz hat man die Einführung dieser EU-Flüchtlingsabkommen, Dublin, die hat man gerechtfertigt mit der Voraussage, wenn ihr das unterschreibt, liebe Schweizer, dann gibt's keine Asylgesuche mehr auf dem Landweg, weil Dublin besagt, dass jeder Migrant, jeder Flüchtling, jeder Asylant, der aufs Territorium der Europäischen Union kommt, dort sich registrieren lassen muss, wo er anlandet. Das ist natürlich vor allem an der EU-Südgrenze, in Griechenland, Italien, Spanien. Das sind die bekannten Länder über die Nordroute. Ostsee, Nordsee kommt niemand und mit Fallschirmen springen sie auch nicht ab. Also muss man sich dort registrieren lassen und man kann nicht über sichere Drittstaaten an die Landesgrenzen eines anderen Staates pilgern, um dann dort, weil es einem dort besser gefällt, Asyl zu beanspruchen. Aber das ist nie richtig ernst genommen worden, das hat man von Anfang an ausgehebelt und Friedrich Merz macht das, was der Viktor Orban von den Deutschen damals fürchterlich kritisiert, schon 2015 gemacht hat. Er setzt nämlich das EU-Recht um. Das setzt natürlich jetzt auch Druck auf für die Nachbarstaaten, nicht zuletzt für die Schweiz. Die Schweiz hat auch gemault und geklagt gegen Deutschland, vor allem natürlich unser Innenministerium mit dem überforderten Asylminister, Entschuldigung, Beat Jans. Der hat sich da auch bitterlichst beklagt, aber auch hier muss man die Deutschen verteidigen gegen die Schweiz. Sie liegen sachlich richtig und auch unsere Bundesräte, unsere Regierung sollte das tun, was Merz jetzt macht. Und ich weiß, viele von Ihnen zweifeln, Skepsis ist immer gut, Misstrauen ist oberste demokratische Pflicht. Selbstverständlich, die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat. Doch bis jetzt sieht es so aus, zumindest Stand der Aufzeichnung dieser Ausgabe, dass Friedrich Merz das durchhält. Er hat ja Staatsbesuche gemacht in Frankreich und in Polen. In Polen ist er auch angegangen worden, deswegen vom Ministerpräsidenten Donald Tusk. Aber er hat es durchgehalten, er hat es durchgezogen. Es gab noch etwas Verwirrung in der Kommunikation. Da habe ich mich jetzt nicht so genau hineinbewegt. Man muss auch etwas Abstand halten zu diesen Wogen der Hysterie, die da immer wieder durch die deutschen Medien branden. Also, die neue Regierung ist im Amt. Sie hat viel vorauseilende Skepsis, Kritik. Es gibt auch solche, die das Handtuch schon auf Vorrat geworfen haben. Das macht die Weltwoche nicht. Wir geben dieser Regierung natürlich auch, selbstverständlich, wer sind wir denn, eine Chance. Wir warten mal ab, die ersten 100 Tage. Und ich sage Ihnen, und ich bin also ein kritischer Beobachter von Friedrich Merz, ich bezweifle auch seine Motive und alles, aber diese ersten Schritte, die sind gar nicht so schlecht. Ob er jetzt für alles im Einzelnen selber verantwortlich ist, weiß ich nicht. Er wird natürlich auch miterfasst, mitergriffen von diesem Zeitgeist, von diesem Trump-Express. Mit dem amerikanischen Präsidenten hat er gesprochen. Man habe sich da, weißer Rauch steigt auf an der Telefonlinie gewissermaßen, die sie da hatten. Man habe sich angeblich geeinigt beim Zollstreit, das ist schön. Und jetzt hat Merz auch gemeldet, dass schon in wenigen Tagen, 48 Stunden, ein Waffenstillstand in der Ukraine stattfinden könne. Und da ist jetzt etwas gesagt worden, was ich Ihnen hier tatsächlich prognostiziert habe. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass der Keir Starmer damals, kurz nachdem Trump den Zelensky abgefertigt hat im Weißen Haus, da gab es doch diese Koalition der Willigen. Und da haben ja viele sich darauf eingeschossen, dass jetzt die Europäer sozusagen das sabotieren werden, was die Amerikaner macht. Aber man hat eben nicht genau zugehört. Keir Starmer hat schon damals gesagt in London, selbstverständlich werden wir nichts unternehmen ohne Abstimmung mit den Amerikanern. Das ist die gute Nachricht. Bei allen Differenzen, bei allen Rempeleien, die es ja auch zwischen den USA und den EU-Staaten gibt, ist eben nicht eine Interessenübereinstimmung, eine Interessenidentität. Das kann auch auseinandergehen. Aber beide Gebilde, beide Staaten oder Staatsgebilde sind aufeinander angewiesen. Die Europäer brauchen die Amerikaner und die Amerikaner wollen Europa nicht im Stich lassen, denn dann würden sie sich selber ins Knie schießen. Denn um ihre Weltmachtstellung, ihre Geltung zu behalten, müssen sie eben auch Europa verteidigen. Aber nicht um jeden Preis. Und die Amerikaner, da wachsen die Bäume eben auch nicht in den Himmel. Die haben den Europäern schon lange gesagt, ihr müsst jetzt endlich mehr Geld für die Rüstung, für die Selbstverteidigung ausgeben. Aber nicht um kriegstüchtig und angriffslustig zu werden und in die alten Horrorkammern der Geschichte zu verfallen, das überhaupt nicht. Ich bin gegen diesen Begriff der Kriegstüchtigkeit. Ich spreche von Demokratietüchtigkeit und von Diplomatietüchtigkeit und von Diplomatiewilligkeit. Und von dem hat man viel zu wenig gesehen. Die EU muss sich nicht militärisch hochrüsten. Ich habe gehört, dass die frühere FDP-Abgeordnete und da Präsidentin auch des entsprechenden Wehrausschusses im Bundestag, die Agnes Strack-Zimmermann, die hat gesagt, ja, die Europäer, die EU werde dann irgendwann auch auf gleicher Stufe stehen wie die Amerikaner militärisch. Das sind jenseitige Aussagen, die da getätigt werden. Und das ist der falsche Weg. Also von dem sollten jetzt also die EU-Europäer endgültig geheilt worden sein durch die vielen Kriege, die man hier gesehen hat. Nein, die Diplomatie ist wichtig. Sie müssen sich schon auch verteidigen können. Also hier sehen wir jetzt bei diesem Friedensplan, den Sie angekündigt haben, Friedrich Merz hat gesagt, ja, es könnte in 48 Stunden einen Plan geben und eben, das ist der springende Punkt, Keir Starmer, Macron und ich, wir unterstützen den amerikanischen Präsidenten. Das heißt, die werden doch jetzt hier vom Trump-Express mitgeschoben, mitgezogen und wenn ich das jetzt wohlwollend und auch mit etwas Wunschdenken interpretiere, dann sieht das eben so aus, dass die Amerikaner und die Russen, die bestimmen das, die einigen sich, aber man versucht natürlich jetzt auch den Europäern da eine gesichtswahrende Variante zuzuspielen. Die Amerikaner möchten sich da etwas abseilen. Man schiebt jetzt die Europäer nach vorne, damit sie die Sicherheitsgarantien entsprechend da eine Aufgabe übernehmen können. Man möchte die Russen auch irgendwo eindämmen und einschränken. Putin wiederum, der den Krieg im Moment militärisch gewinnt, nicht zu stoppen ist, hat ein Interesse, es sich mit dem Westen und mit Europa nicht voll zu verderben, weil er sonst zu sehr an die chinesische Seite herangedrückt wird. Also dieses Knäuel könnte sich bei aller Vorsicht jetzt etwas entknäueln, entflechten. Das wäre eine super Nachricht. Und mit sichtlichem Stolz hat das der Friedrich Merz jetzt verlauten lassen. Also auch eine positive Facette, die man ihm hier vielleicht zuschreiben kann, nicht als Urheber, aber er profitiert vom Zeitgeist. Er wird eben mitgezogen vom Trump-Express. Deutschland ist interessant. Nach dem Fehlstart fängt sich Kanzler Merz. Er ist zum Erfolg verdammt. Schub gibt ihm der Trump-Express. Das ist die Titelgeschichte. Dann der gerechte Krieg, der Sieg über Hitler und die Würgeengel der Gegenwart, der große Aufsatz des Schriftstellers Jörg Friedrich. Verfassungsschutz gegen die Demokratie. Das Gutachten über die AfD ist inhaltlich abwegig und rechtsstaatswidrig von Professor Rupert Scholz mit einem Exklusiv-Essay für die Weltwoche. Nigel Farage, Britanniens politische Naturgewalt, auch eine interessante Zeitgeistfacette. Er ist sozusagen da auch ein Mitanheizer im Trump-Express, gibt da mächtig Dampf und macht auch Dampf. Da verändert sich eben auch einiges. Und Papst Leo der 14. Solarfan, Genderskeptiker und Abtreibungsgegner, ein Mann der Milde und des Ausgleichs, so wird er geschildert, nach dem Seelsorger und jetzt besonders intellektualistisch auftretenden Papst Franziskus, der sozusagen etwas eine Gegenthese war zu Papst Benedikt, dem genialen Theologen Josef Ratzinger, kommt jetzt vielleicht so quasi eine Art, ja eben, Brückenpapst, der beide Momente miteinander verbindet. Deutschland ist interessant, eben nach dem Fehlstart, ich habe ein zweiseitiges Editorial geschrieben, nach dem Fehlstart fängt sich Kanzler Merz, seine ersten Maßnahmen lassen hoffen, bei aller Vorsicht, aber wohlwollend, der Schweizer Blick ist eben wohlwollend auf Deutschland, nicht ohne Kritik. Sieg. Der Trump-Express gibt ihm Schub. Seine Koalition ist zum Erfolg verdammt. Die AfD regiert trotz Brandmauer mit. Sie ist des Kanzlers heimliche Verbündete. Ja, zur AfD vielleicht vorab noch dies. Man muss sich einfach bewusst machen, was diese Verketzerung auch für die Angehörigen dieser Partei bedeutet, wie die zum Teil angefeindet werden, in der Öffentlichkeit ausgegrenzt, angeprangert, mit eben einem Gutachten, das geheim durchgestochen wurde. Irgendwelche Vorwürfe, aus meiner Sicht hanebüchener Art. Man kann diese Aussagen, die da zitiert worden sind, daneben finden, aber um Himmels Willen, das ist kein Fall für die Justiz, das ist kein Fall für den Inlandsgeheimdienst. Die deutschen Spione und Sicherheitsbehörden hätten meines Erachtens andere Prioritäten zu setzen, als diese Partei zu untersuchen, die von 25% der Wählerschaft laut neuesten Umfragen gewählt würde. Das ist ein Irrweg, der da beschritten wird. Ich habe es hier schon deutlich gesagt, das ist Gesinnungsstaats-, Polizeistaatsmethodik, die da zum Vorschein kommt, und eben Gesinnungen, falsche Meinungen, die darfst du nicht bestrafen, die darfst du nicht verbieten, die musst du widerlegen. Das ist der entscheidende Punkt. Und hier wird alles durcheinander gemischt. Darüber schreibt auch der Rupert Scholz. Der Extremismusvorwurf, mir behagt der Extremismus auch nicht, aber Extremismus und Verfassungsfeindlichkeit ist nicht identisch. Verfassungsfeinde sind die, die mit gewaltsamen Mitteln, in meinen Augen, eine rechtmäßige Ordnung umstürzen wollen und mit klaren, krass gegen unser Recht gerichteten Zielen, aber eben auch Mitteln, diese Absichten verfolgen. Da muss man aktiv werden und nicht in der Verfolgung einer legitimen, demokratisch legitimierten Oppositionspartei. Aber hier spielt eben immer wieder das deutsche Selbstmisstrauen hinein nach den Weltkriegen. Die AfD regiert trotz Brandmauer mit. Das ist sehr interessant. Die AfD ist gewissermaßen die einzige Konsensgrundlage dieser neuen Koalition. Ihr gemeinsames Projekt ist eigentlich, die AfD zu verhindern. Das ist natürlich vom Motiv. Jetzt kann man sich fragen, sind die eigentlich alle bescheuert da, dass solche Dinge überhaupt eine Rolle spielen? Die müssten sich doch gerade heraus für Deutschland einsetzen wollen, das Beste machen wollen, ihre Wahlversprechen. Aber meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, Deutschland ist ein kompliziertes Land. Kompliziertes Land. Ich will es nicht schönreden. Das hat natürlich etwas Bizarres, was da abgeht. Aber in der Politik passieren viele bizarre Dinge. Und vor allem auch in Deutschland, wo man alles immer wieder über die Bande spielt, wo sie auch diese Fallhöhe haben zwischen dem privaten Tischgespräch und dem, was öffentlich gesagt werden darf, weil jedes falsche Adjektiv löst wieder eine Hysterie und eine Weltuntergangsstimmung aus. Es ist also sehr, sehr schwierig, ein permanenter Eiertanz. Aber eben, die AfD jetzt über die Bande, jenseits der Brandmauer, regiert sie mit, weil die anderen eben unbedingt die AfD verhindern wollen. Und das heißt natürlich, dass man im Grunde der AfD die Wähler abspenstig machen will, indem man die AfD kopiert, ohne es zuzugeben. Man prügelt natürlich auf die Konkurrenz ein, sagt, ganz schlimm, haltet den Dieb, aber klaut denen natürlich dann selber die Programminhalte. Und dieses AfD verhindern Änderungsprogramm könnte ungeahnte Flexibilität bei den Linken auslösen. Und spielt natürlich letztlich auch dem Friedrich Merz in die Hände, denn eben diese ausgemauerte AfD ist im Grunde, wenn er schlau macht, seine heimliche Verbündete. Und wir sehen, wie er ja jetzt, obwohl er sich ja immer gegen Trump gestellt hat, auch von diesem Zeitgeistdruck, von diesem Zeitgeistschwung aus Amerika mitgenommen wird, sodass er gar nicht anders kann, als in die Richtung zu gehen, die er eigentlich versprochen hat, aber aus eigener Kraft bis jetzt vielleicht in Deutschland noch gar nicht selber durchsetzen konnte. Das sind ein paar Gedanken, die ich hier formuliere. Übermut der guten Jahre, also eine Analyse der Probleme, die wir heute haben. Woher kommt das? Aufstand des Nationalen, das habe ich schon angesprochen. Die AfD ist der Kitt dieser Koalition, eben analog zu diesen Themen, die ich da gebracht habe. Ja, man spricht jetzt über die nationalen Interessen, getreu dem neuen Buchtitel von dem Buchtitel der Neuauflage von Klaus von Donau, Spanien nationale Interessen, das ist wichtig. Und ich spreche über die Hoffnungsträger im Kabinett Merz. Da ist an erster Stelle zu nennen der Thorsten Frey, der Kanzleramtschef. Finde ich beeindruckend da. Der Mann aus Bad Säckingen macht auf mich einen guten Eindruck. Das ist eben auch das helvetische Flair, das ihn da behaucht hat an der unmittelbaren Landesgrenze. Als Superstar wird schon gehandelt die Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, die ich am Wolfram Weimer, am Weimer Media Ludwig Erhard Gipfel jetzt am Tegernsee gesehen habe. Ja, sie hatte einen guten Auftritt, vielleicht noch etwas unsicher, viel vom Blatt abgelesen, aber zumindest was die Bekenntnisse angeht, will sie in die richtige Richtung gehen, mehr Ludwig Erhard wagen. Übrigens, diese Veranstaltung von Weimer Media, der Verleger Wolfram Weimer ist jetzt ja abkommandiert worden nach Berlin als Kulturstaatsminister. Jetzt macht das seine Frau, sie zieht das durch, die Verlegerin. Und das ist wirklich eine interessante Veranstaltung, die da durchgeführt wurde. Die wächst mit vielen Firmen, die da als Partner dabei sind. Wirklich etwas ein Mini-WEF am Tegernsee. Nach meinem Geschmack etwas stark deutsch ausgerichtet. Das könnte internationaler hier besetzt sein mit breiterer, sage ich jetzt mal, grenzübergreifender Diskussions. Ausstrahlung in der Zusammenstellung der Podien und der Redner. Aber es ist natürlich für mich jetzt als Schweizer sehr, sehr interessant gewesen, hier vertraute Gesichter, neue Gesichter kennenzulernen, etwas den Puls zu fühlen. Und was mich beeindruckt hat, ist auch der Wille zum Optimismus, der an dieser Veranstaltung gesprochen hat, da in Bayern. Natürlich, man merkt ja auch, jetzt sind natürlich die CDU-CSUler wieder oben im Dorf, jetzt sind sie in der Regierung und dann ist der Optimismus natürlich auch ein Optimismus über die eigene Macht- und Regierungsbeteiligung. Aber das ist schon auch wichtig, dass man da nicht einfach in der permanenten Selbstzerfleischung verharrt in Deutschland. Es braucht auch eine Aufbruchsstimmung und es gibt noch viele Missstände. Ich bin gegen diese Ausgrenzung von Parteien mit beträchtlicher Wählerzahl. Ich bin gegen diese Brandmauern, gegen diese Verfassungsschutzberichte. Man muss in der Demokratie miteinander reden, auch mit dem Gegner, und man muss ihn widerlegen mit besseren Argumenten und einer besseren Politik. Wenn man es noch nötig hat, die anderen zu verbieten, zu stigmatisieren, zu diskriminieren, dann ist man nicht mehr auf dem Boden dessen, was wir in der Schweiz unter Demokratie verstehen. Ja, die nationalen Interessen Deutschlands, da braucht es eben auch Frieden und Verständigung, sachliche Beziehungen wieder mit Russland, nur schon aus industriepolitischen, aus energetischen Gründen, kriegstüchtig, diplomatiefähig, darüber habe ich auch gesprochen, Entschuldigung, das sind die Themen, das ist das Titelthema dieser Ausgabe. Deutschland und die AfD gesichert rechtsextrem, die schärfsten Kritiker der Elche sind selber welche, Oscar Lafontaine, der Grand Old Man und auch Doyen der Linken in Deutschland, der ehemalige Finanzminister, mit einem Aufsatz zu dem Thema, über das man natürlich in dieser Woche auch intensiv gesprochen hat. Leo der Brückenbauer, Matthias Matussek über Papst Leo den 14. Womöglich hat die Kirche mit der Wahl von Robert Prevost, Mann des Ausgleichs, wieder den richtigen Instinkt, den richtigen Riecher bewiesen. Hardliner mit Charme, Thorsten Frey ist der Mann, der Friedrich Merz die Mehrheiten organisieren soll. Er ist ein unbeirrbarer Konservativer, der sich nie aus der Ruhe bringen lässt. Ralf Schuler über einen deutschen Hoffnungsträger, der an der schweizerisch-deutschen Grenze aufgewachsen ist. Und vielleicht prägt auch dies meinen positiven Blick auf ihn. Wir vereinnahmen ihn schon hier, den Thorsten Frey, für schweizerische Verhältnisse. Berlin-Bundestag, Philipp Gut, Deutschlands neue Asylpolitik. Die Merz-Regierung bricht mit Merkels Willkommenskultur. Damit beflügelt sie die Migrationsdebatte auch in Europa. Ja, man muss das bestärken. Hoffentlich hat er die Kraft, hoffentlich ziehen es die Deutschen durch. Das ist nämlich auch für die Schweiz wichtig, um hier den Bürgerlichen zu helfen, dass sie sich da von den Linken nicht unterkaufen können. Solarfan, Genderskeptiker, Abtreibungsgegner, ein ausführliches Porträt des neuen Papstes, also auch die ja von Katholiken übrigens gegründete Weltwoche, heute von einem Reformierten geführt, wobei mein Vater war Katholik, ist theologisch hoch interessiert. Ich finde das wichtig, sich mit diesen kulturellen Wurzeln, mit diesen ja geistlichen, mit diesen theologischen Fundamenten unserer Kultur, die so wichtig sind, immer wieder vertraut zu machen. Dann Philipp Rösler, der frühere Vizekanzler der Bundesrepublik in der FDP unterwegs. Er schreibt über Vietnam. Aus Vietnam stammt ja Philipp Rösler ganz ursprünglich und er ist heute auch ein Brückenbauer zwischen Asien und Europa und vor allem setzt er sich ein für die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen unseren Ländern und Vietnam. Und Vietnam, ich habe es ja hier schon oft gesagt, ist sehr, sehr beeindruckend. Die Schweiz Südostasiens. Ich habe auch das Gefühl gehabt, als ich das erste Mal dort war, das ist so wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ist eine unglaubliche Dynamik drin, da muss viel aufgebaut werden, viel Neues entwickelt, kaputtgegangenes wiederhergestellt werden. Die Vietnamesen sind fleißig, diszipliniert und denken unternehmerisch. Es sind genau die Tugenden, die eine Gesellschaft stark machen. Fehlen sie, sind selbst große Volkswirtschaften vom Abstieg bedroht. Philipp Rösler, ein Mann, der sich hier aus Asien immer wieder inspirieren lässt und diese Inspirationen mit uns teilt, hierher bringt. Antirechtsstaatlicher Verfassungsschutz. Das Gutachten des Verfassungsschutzes über die AfD ist inhaltlich abwegig und scheint parteipolitisch ausgerichtet zu sein. Man kann nur hoffen, dass die Gerichte dem Bundesverfassungsschutz seine Grenzen aufzeigen. Rupert Scholz, ich würde der AfD raten, das Ganze vor Gericht zu bringen. Ich würde vorne hinstehen und sagen, so, also, jetzt verhandeln wir das vor Gericht. Wir möchten, dass dieses Gutachten des Verfassungsschutzes, das uns dermaßen verleumdet, das sollen jetzt ordentliche Gerichte hier verhandeln. Passiert ja schon. Am besten gleich das Verfassungsgericht in Karlsruhe. Die sollen das anschauen. Und dann wollen wir es mal von diesen Gerichten wissen. Dann wollen wir mal wissen, ob diese Gerichte unabhängig sind. Und was ich höre, jetzt aus dem politischen Betrieb, und das ist ja auch wieder das Perfide, die wissen doch ganz genau, dass sie mit diesem Gutachten nicht durchkommen vor Gericht. Darum wird sie auch mit diesen Schluffi-Methoden hinter dem Rücken durchgestoßen, bestimmten Redaktionen gegeben und zuletzt hat es dann auch noch dieses Geheimgutachten, die AfD beim Richter abholen können, mit allen Bewilligungen, die da erst erteilt werden müssen. Man muss das sofort transparent machen. Die Transparenz ist der Freund der Demokratie und diese Geheimniskrämerei ist per se schon undemokratisch. Die müsste vom Verfassungsschutz untersucht werden. Er müsste sich vermutlich selber beobachten und verdächtigen nach einer solchen Woche. Auch dieses Hin und Her jetzt, also erst macht man es öffentlich, kommt dieser Stempel, dann wird er jetzt wieder ausgesetzt, vorläufig, offensichtlich auf Freiwilligkeit beruhend, aufgrund der Klage. Ich bin kein Jurist, um das im Detail beurteilen zu können. Aber es ist doch einfach ein Theater. Unseriös. Und jetzt hat die Bild-Zeitung intensiv zitiert aus dem Gutachten und auch diese Zitate, die man da hört, ja, das sind zum Teil auch Aussagen, die einem nicht gefallen, die anstößig wirken können, selbstverständlich, aber man darf doch auch in einer Demokratie Anstößiges formulieren, man darf quere und auch fürchterliche Gesinnungen haben, das reicht eben nicht, um etwas zu verbieten und das darf auch nicht verboten werden, meine Damen und Herren, also die AfD müsste hier eigentlich, ich reg das mal an als Gedanke, die müssten einfach die Flucht nach vorne antreten und sagen, so, jetzt bringt das vor Gericht und hört auf mit dieser Verleumdungswolke, uns jetzt da jahrelang ja, irgendwo im Schatten zu halten. Das ist es nicht. Ja, lasst uns das vor Gericht ausfechten. Das ist der offene, das ist der transparente Weg. Und dann weiß man mehr. Das ist immer auch die Strategie, das Vorgehen gewesen von Politikern in der Schweiz. Wenn zum Beispiel mal ihre Immunität anerkannt wurde, wenn die Staatsanwaltschaft irgendwo eingefahren ist, die haben dann auch ziemlich einseitig, vielleicht auch politisch durchwirkt, da Einzelne drangenommen. Aber eben die Gerichte haben dann doch die rechtsstaatlichen Fundamente nicht einfach so weggeräumt und auch in Deutschland, das räumen ja eben auch die Politiker ein, die sehen das ja, dass man damit nicht durchkommt, dass eben die Hürden hier zu Recht sehr, sehr hoch sind. Ich habe vollstes Verständnis, dass man in Deutschland wachsam ist. Und das ist ja eine Lehre der Weimarer Republik gewesen, dass man gesagt hat, das ist Selbstmord, wenn man Parteien im Parlament zulässt, die erklärtermaßen dieses Parlament, den Rechtsstaat, abschaffen und eine Diktatur einführen wollen. Das wollten die Kommunisten und die Nationalsozialisten, also die Internationalsozialisten und die Nationalsozialisten, die haben beide von beiden Seiten her diese Weimarer Verfassung kaputt gemacht und da haben die Deutschen einfach gesagt, stopp, das wollen wir nicht während den Anfängen, wir wollen keine Parteien, die diese demokratische Grundordnung einfach so auch auf legalem parlamentarischem Weg kaputt machen, abschaffen können. Aber eben auf der Gesinnungsebene darfst du da nicht ansetzen. Du musst natürlich schon die realen Handlungen, die Bekenntnisse und auch die Macht in Betracht ziehen, die einer hat. Und diese Parteien damals, die haben kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie kurzen Prozess machen mit dieser Staatsordnung und auch den Exponenten dieser Staatsordnung. Das konnte man ja alles nachlesen und so haben sie es auch getan. Und trotzdem hat man dann sehenden Auges das Ganze in den Abgrund reiten lassen. Vollstes Verständnis, dass man das nicht mehr will, aber eben im Bestreben, gut zu sein, im Bestreben, sich und der Welt eben auch sich zu überzeugen, wir sind jetzt auch Superdemokrat, wir sind keine Nazis mehr, bedient man sich plötzlich, beflügelt von der eigenen scheinbaren Gutheit, bedient man sich Methoden, die einen dann in ungemütliche Verwandtschaft jener Kreise bringen können, die eben einstmals in Deutschland eben einen Gesinnungsstaat, eine Gesinnungsdiktatur hochgezogen haben, an deren Ende jeder sein Parteizeichen am Arm tragen musste, um immer wieder zu demonstrieren, dass er fugenlos eingepasst ist in diese Volksgemeinschaft der richtigen politischen Gesinnung, in diese Marschkolonnen, die man damals errichtet wurde. Und dieser Bekenntniszwang, der auch heute nach wie vor nicht nur in Deutschland, in anderen Ländern auch da ist, diese Woke-Kultur, die erinnert mich eben unheimlich bei allen Unterschieden und zum Glück ist noch nicht so schlimm, die erinnert mich eben an diese finsteren Zeiten der kollektiven Herrschaft, wo der Einzelne nichts mehr ist, nur noch ein Glied in dieser Volksarmee, in diesem gewaltigen Apparat drin, der da totalitär politisch gesteuert wird und du musst jeden Tag beweisen, dass du in hundertprozentiger Loyalität den Gesinnungen und auch sonstigen Ausprägungen dieses Staates ergeben bist. Das ist nicht der Weg der freiheitlichen Gesellschaft. Deshalb vor Gericht das Ganze austragen. Meine Damen und Herren, das war's nach einer ereignisreichen Woche. Die Vorschau ist etwas länger geraten, weil eben auch viel Interessantes passiert. Die Weltwoche bleibt mit wachen Augen und offenem Herzen dran und kritischem Bewusstsein. Aber wir geben immer auch eine Chance und dort, wo viele, auch Zuschauer dieser Sendung, vielleicht nur noch das Finstere, das Dunkle sehen, versuchen wir doch immer auch da wieder Gegensteuer zu geben. Lasst euch nicht runterziehen vom Negativen. Aber lasst euch auch nicht blenden vom Wunschdenken und von der Schönfärberei. Und in dieser interessanten Spannung, in diesem Gesamtbild, gilt es immer wieder, sich zurechtzufinden als Journalist und ich freue mich deshalb auch immer über Ihre Anregungen, Ihre Einschätzungen. Ich mache keine Sendung, ohne mir nicht die Kommentare angeschaut zu haben und Sie haben es vielleicht auch schon gemerkt, immer wieder auch Impulse aufnehmend von Ihnen. Vielen herzlichen Dank, das war's. Einen schönen Start ins Wochenende, eine gute Zeit und wir melden uns spätestens am Montag wieder zurück. Also ich, aber wir haben natürlich laufend aktuelle Berichte, Einschätzungen, Kommentare auf diesem Kanal. Abonnieren Sie die Weltwoche auf der App oder weltwoche.de. Das würde mich freuen. Wirklich eine andere Sicht. Und ich kann Ihnen versprechen, nach der Lektüre geht es Ihnen besser als vorher. So wie in dieser Sendung. Man steigt ein, ist schlecht gelaunt und hoffentlich gelingt es mir, ohne die Realität eben schön zu färben, ein bisschen positive Energie zu produzieren. Merci vielmal, wir sehen uns und ich melde mich garantiert zurück.